Wenn ich im Geiste sehe, dein göttlich Handeln am Kreuz bezahlen vieler Sünder Schuld, dann jauchzt mein Herz dir großer Herrscher zu. So haben wir gerade gesungen. Und das ist wirklich ein Grund, zum ihm zuzujauchzen. Aber dass sein göttlich Handeln, das wir im Geiste sehen, hat einen Preis gehabt. Am Kreuz bezahlen vieler Sünder Schuld. Es hat Jesus was gekostet. Im Kirchenjahr befinden wir uns jetzt gerade in der Passionszeit. Das ist die Leidenszeit Jesus. Da wird daran gedacht, dass Jesus leiden musste. Das ist die Zeit, die ihren Höhepunkt dann schließlich am Karfreitag hat, oder sollte ich in diesem Fall besser sagen, ihren Tiefpunkt. Jedenfalls habe ich mir überlegt, dass es gut wäre, auf diese Zeit auch mal einzugehen und mich mit einem der Ereignisse zu beschäftigen, die Jesus auf seinem schweren Weg bis schließlich zum Kreuz begegnet sind. Und ich habe mir überlegt, ich möchte gerne heute Morgen mit euch darüber nachdenken, wie das dann war, nach dem Passionsmahl, in dieser Nacht, wo er dann schließlich gefangen genommen wurde. Das ist ein Ereignis, das davon berichten alle vier Evangelien. Aber wer da schon öfter mal drin gelesen hat, der wird mir zustimmen, dass das etwas unterschiedlich dargestellt wird. Das ist nicht alles genau gleich. Die einzelnen Evangelien unterscheiden sich da teilweise sogar sehr. Aber das war ein Grund für mich, gerade deswegen, dieses Thema zu wählen. Ich möchte versuchen, über all die vier Stellen heute Morgen zu sprechen. Solche scheinbaren Widersprüche, die wir da finden werden, die tauchen in der Bibel mehrfach auf. Die finden wir öfter, gerade im Neuen Testament auch. Aber ich denke, gerade die machen die Heilige Schrift so besonders, weil sie nichts schönen, nichts aufpolieren. Man wäre vielleicht geneigt, irgendwas ein bisschen schöner darzustellen, damit es besser ins Bild passt. Aber das macht die Bibel nicht. Nein, gerade wenn es um die Schilderung von erlebten Ereignissen der damaligen Zeit geht, Begebenheiten, bei denen es Zeugen gibt, die das hautnah miterlebt haben, gerade da lässt die Bibel die Zeugen zu Wort kommen, so wie sie es erlebt haben, so wie ihre Wahrnehmung war, so ist es aufgeschrieben. Die Bibel berichtet das Geschehene aus der Sicht der Zeitzeugen. Alles wird so dargestellt, wie es die Zeugen wahrgenommen haben. Und so ist es auch bei der Gefangennahme Jesu. Matthäus und Johannes waren selbst dabei. Ich hoffe, dass das so auch noch geht, wenn ich ein bisschen weiter zurückgehe. Matthäus und Johannes waren auch dabei und haben das selber miterlebt. An dem Abend und da, wo Jesus gefangen genommen wurde. Die Evangelisten Markus und Lukas gehörten nicht zu den 12 Aposteln. Sie haben es nicht selbst miterlebt. Aber sie haben gründlich recherchiert. All das, was sie aufgeschrieben haben, ist sehr wohl recherchiert und überlegt. Bei Markus geht man davon aus, dass er die meisten Informationen im Markus-Evangelium direkt von dem Apostel Petrus erhalten hat, der wie kein anderer Zeuge der geschilderten Ereignisse war. Aber so, dass das die unterschiedlichen Sichten waren, so erklären sich die Unterschiede in den Schilderungen dieser Begebenheiten. Es ist also nicht ungewöhnlich, dass sich Augenzeugenberichte in Details unterscheiden. Jeder Kriminalkommissar, jeder Richter kann ein Lied davon singen. Aber gerade so, wie es dort, wenn Straffälle verfolgt werden, ist, so möchte ich es heute Morgen auch mal handhaben und möchte wie so ein Kriminalkommissar die einzelnen unterschiedlichen Aussagen in den Evangelien hernehmen und so eine Art Tathergang rekonstruieren. Ich möchte versuchen, die genaue Abfolge der Gefangennahme Jesu zu rekonstruieren. Und wir fangen bei dem Passamahl an, das Jesus mit seinen Aposteln gefeiert hat. Dafür haben sie extra einen großen Saal hergerichtet. Dort, bei diesem Passamahl, fand auch die Fußwaschung statt und das erste Abendmahl. Dort hat Jesus seine Jünger noch weiter belehrt. Zum Beispiel bei Johannes macht das diese Belehrung, die alles an diesem einen Abend stattgefunden hat, einige Kapitel aus. Aber schließlich war diese Feier irgendwann zu Ende. Judas, der Verräter, hatte sich zu dem Zeitpunkt längst abgesetzt und sie gingen an den Ort, der Jesus vertraut war. Ein Ort, wo Jesus öfter war, wahrscheinlich öfter auch Nächte zugebracht hat. Und Matthäus, Markus und Lukas berichten sinngemäß gleich. Und er ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch seine Jünger. Johannes hebt noch ein ganz besonderes Gebet hervor, das davor noch stattgefunden hat. So gegen Ende der Passafeier hat Jesus gebetet und das ist das, was wir mit der Bezeichnung hohe priesterliches Gebet versehen haben. Das ist dieses sehr innige Gebet am Ende dieser Passafeier. Aber auch danach schreibt auch Johannes dann, das steht in Johannes 18, Vers 1 und 2. Als Jesus das geredet hatte, ging er hinaus zu seinen Jüngern über den Bach Kidron. Da war ein Garten, in den gingen Jesus und seine Jünger. Judas aber, der ihn verriet, kannte den Ort auch, denn Jesus versammelte sich oft mit seinen Jüngern dort. Also sie gingen außerhalb der Stadt durch das Kidron-Tal auf die andere Seite. Dort war der Ölberg und dort war ein Garten. Was war das für ein Garten, in den sie sich zurückgezogen haben? Nur Markus nennt den Namen des Gartens, nämlich Gethsemane. Der Garten Gethsemane. Dies war ein Gut im unteren Teil des Ölbergs. In einigen Evangelien wird es auch gut genannt. Der Name Gethsemane bedeutet Ölpresse. Er deutet darauf hin, dass dort wohl zur Erntezeit der Oliven Öl gepresst wurde. Es gibt bis auf den heutigen Tag eine Stelle dort im Garten Gethsemane unterhalb des Ölbergs, die sich hervorragend zum Pressen von Öl eignen würde. In diesem unteren Teil des Ölbergs, nahe der Straße nach Bethanien, da befindet sich eine Felsgrotte, etwa 18 Meter lang, 10 Meter breit und bis zu 3,50 Meter hoch. Diese Grotte wäre zum Keltern von Oliven wunderbar geeignet. Und außerdem wäre es auch noch eine gute Möglichkeit, dort zu übernachten. Natürlich lässt sich heute nicht mehr beweisen, ob das so ein Zufluchtsort Jesu und seiner Jünger war. Aber es wäre doch schon sehr plausibel, dass Jesus und seine Jünger sich dorthin zurückgezogen haben. Vielleicht war im hinteren Teil noch die Kelter eingebaut, aber im vorderen Teil könnte es sehr gut eine Möglichkeit gegeben haben, um sich dort geschützt zu setzen oder sogar zu legen. Dort könnten auch die Jünger Jesu geruht haben, während Jesus einen Steinwurf weit entfernt davon zu Gott betete, zu Tode betrübt, mit sich rang und dem Vater sein Herz ausschüttete, um dann schließlich doch einzuwilligen: Herr, nicht was ich will, sondern was du willst geschehe. Was sich dann danach zugetragen hat, das möchte ich zuerst in der Version des Lukas und danach in der Version des Johannes vorlesen. Wir werden erhebliche Unterschiede feststellen. Danach wollen wir die Ereignisse jener Nacht rekonstruieren und dabei auch noch auf die Aussagen der anderen beiden Berichte Bezug nehmen. Das Ziel ist es, eine Vorstellung von den Geschehnissen damals zu bekommen, die mit allen vier Evangelien im Einklang ist. Ich beginne also mit Lukas. Der Bericht steht im Kapitel 22 und fängt eigentlich mit dem Vers 47 an. Ich möchte aber schon ab 45 lesen. Und er stand auf von dem Gebet, also es geht um Jesus, er stand auf von dem Gebet und kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend vor Traurigkeit. Und er sprach zu ihnen: Was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Als er aber noch redete, siehe, da kam eine Schar und einer von den Zwölfen mit dem Namen Judas ging vor ihnen her, nahte sich zu Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm: Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Als aber die um ihm waren sahen, was geschehen würde, sprachen sie: Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Und einer von ihnen schlug nach dem Knecht des hohen Priesters und hob ihm sein rechtes Ohr ab. Da sprach Jesus: Lasst ab, nicht weiter. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Jesus aber sprach zu den hohen Priestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die zu ihm hergekommen waren: Ihr seid wie gegen einen Räuber mit Schwertern und Stangen ausgezogen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Sie ergriffen ihn aber und führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des hohen Priesters Petrus. Des hohen Priesters Petrus aber folgte von ferne. Soweit nach Lukas. Lass uns sehen, wie Johannes die gleichen Ereignisse beschrieben hat. Das steht in Johannes Kapitel 18 ab Vers 3. Und da heißt es: Als nun Judas die Schar der Soldaten mit sich genommen hatte und die Knechte von den hohen Priestern und Pharisäern, kommt er dahin mit Fackeln und Lampen und mit Waffen. Da nun Jesus alles wusste, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr? Sie antworten ihm: Jesus von Nazareth. Er spricht zu ihnen: Ich bin's. Judas aber, der ihn verriet, stand auch bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sagte: Ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte er sie abermals: Wen sucht ihr? Sie aber sprachen: Jesus von Nazareth. Jesus antwortete: Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Sucht ihr mich, so lasst diese gehen. Damit sollte das Wort erfüllt werden, das er gesagt hatte: Ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast. Simon Petrus aber hatte ein Schwert und zog es und schlug nach dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Der Knecht hieß Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus: Stecke dein Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat? Die Schar aber und die Anführer und die Knechte der Juden nahmen Jesus und banden ihn und führten ihn zuerst zu Hannas, der war der Schwiegervater des Kaiphas, der in jenem Jahr hoher Priester war. Auf den ersten Blick schildert Johannes die Ereignisse doch deutlich anders. Offenbar ist es ihm entgangen, dass Judas Jesus geküsst hat. Das ist allerdings nichts so Ungewöhnliches. In Situationen, wo sich die Ereignisse überschlagen, kann sowas vorkommen. Dafür erwähnt Johannes Details, die von keinem anderen Evangelisten angegeben wurden, die von allen vernachlässigt wurden. Wie müssen wir uns das nun vorstellen, was sich da wirklich zugetragen hat? Jedenfalls berichten Matthäus und Markus sogar und eben Lukas, aber Matthäus und Markus noch detaillierter, dass Judas Jesus mit einem Kuss verraten hat. Fest steht, dass Jesus nach dem Gebet gerade wieder zu seinen Jüngern zurückgekommen war, als Judas und die Gegner Jesu auftauchten. Und die Gegner Jesu, das waren die Schar der Soldaten, das waren die hohen Priester mit ihren Bediensteten und das waren Pharisäer. Hierin unterscheiden sich die Berichte nicht sehr. Wir sollten uns das allerdings nicht so vorstellen, dass Judas nun in dieser Gruppe mit den anderen mitgelaufen ist und mit diesen zusammen plötzlich auftauchte, um Jesus festnehmen zu lassen. Unter diesen Umständen würde dieser Kuss ja gar keinen Sinn machen. Bei Matthäus finden wir, das ist Matthäus 26, ab 48, und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen genannt und gesagt, welchen ich küssen werde, der ist, den er greift. Und alsbald trat er zu Jesus und sprach, seid gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Markus benutzt fast die gleiche Formulierung. Beide heben hervor, dass Judas schon im Vorfeld mit den hohen Priestern als Zeichen vereinbart hatte, Jesus zu küssen, damit sie nicht den Falschen festnehmen. Offensichtlich wollte Judas und die Gegner Jesu diesen Verrat verbergen, wollten nicht, dass das ans Licht kommt, dass er Jesus verraten hat. Sie wollten den Eindruck erwecken, dass Judas ja so ganz normal wieder in die Gruppe hineinkommt, wieder auf die stößt und rein zufällig kam dann da diese Truppe dabei dazu, um Jesus festzunehmen. Wenn also die Evangelisten, die ja das ja alles im Nachhinein aufgeschrieben nachdem sie das schon alles verstanden hatten, wenn sie das so darstellen, dass Judas und die Gegner Jesus zusammen auf der Bildfläche erscheinen, dann meinten sie sehr wahrscheinlich, dass sie zwar zeitgleich auftauchten, aber nicht zusammen in einem Haufen, sondern lediglich so irgendwie in Sichtweite voneinander. Es sollte halt so aussehen, als hätte Judas nichts mit den Gegnern Jesu zu tun. Lukas schildert es auch so, dass man das ungefähr so erkennen kann. Lukas sagt, dass Judas vor ihn herging und sich Jesus nahte, um ihn zu küssen. Nach Johannes hatten sie auch Fackeln und Lampen dabei. Vielleicht hatte Judas selbst eine Lampe bei sich, damit die Gegner Jesu, die sich zu diesem Zeitpunkt noch ein bisschen im Hintergrund gehalten hatten, auch erkennen konnten, wen er küsst. Die Reaktion Jesu auf diesen Kuss finden wir bei Matthäus und bei Lukas. Zusammengenommen könnten wir das so zusammenfassen, da sagt Jesus, mein Freund, bist du dazu gekommen? Verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Bis hierhin war vielleicht nicht allen Jüngern klar, was da ablief, was da vor sich ging. Sie hatten von Jesus viel gehört, waren schon eingestimmt, dass es irgendwie jetzt eng wird, aber trotzdem vielleicht nicht alles so klar. Aber Jesus bringt es auf den Punkt. Verrätst du den Menschen so mit einem Kuss? Ihm konnte keiner was vormachen. Und das betont auch Johannes, und schildert nun weitere Details, die sich meiner Meinung nach genau an dieser Stelle anschließen. Ich lese also weiter bei Johannes ab Vers 4. Da nun Jesus alles wusste, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm: Jesus von Nazareth. Er spricht zu ihnen: Ich bin's. Judas aber, der ihn verriet, stand auch bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sagte: Ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte er sie abermals: Wen sucht ihr? Sie sprachen: Jesus von Nazareth. Er antwortete: Ich habe euch gesagt, dass ich es bin, sucht ihr mich, und lasst diese gehen. Damit sollte das Wort erfüllt werden, das er gesagt hatte: Ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast. Ich hatte am Anfang von der Grotte gesprochen, die sich da im Garten Gethsemane befindet und die eine gute Möglichkeit ist als Ort, wo sich diese Begebenheit zugetragen hat. Demnach müsste sich der Kuss des Judas und die erwiderten Worte von Jesus so im Eingangsbereich dieser Grotte zugetragen haben, während die Schar der Soldaten noch ein bisschen zurück außerhalb war. Dazu würde die Formulierung des Johannes gut passen, der sagte, dass Jesus hinausging, um die Soldaten zu fragen, wen sie suchen. Vielleicht ist dem Johannes dieses nur von ihm geschilderte Detail so wichtig, aber auch, weil Jesus in dem Gebet vorher, in dem hohen priesterlichen Gebet, das, was er nach dem Passamahl gebetet hatte, genau darüber gesprochen hat. Johannes hatte es vielleicht noch im Ohr, wie Jesus betete: Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie bewahrt und keiner von ihnen ist verloren, außer dem Sohn des Verderbens. Genau das, daran erinnert Johannes nochmal, als er gesehen hat, wie sich Jesus quasi schützend vor seine Jünger stellt. Und Johannes macht deutlich, dass selbst in dieser ausweglosen Situation für Jesus, Jesus trotzdem noch souverän und schützend vor ihnen steht, obwohl er doch selber zu Tode betrübt war. Danach geht alles schnell. Es folgen gleich mehrere Ereignisse, mehr oder weniger gleichzeitig. Sie legen Hand an Jesus, heißt es bei Matthäus und Markus. Sie legten Hand an Jesus. Das konnte natürlich ein Petrus, der vielleicht der impulsivste von den Jüngern war, nicht einfach so geschehen lassen und schlug mit dem Schwert dazwischen. Simon Petrus aber hatte ein Schwert und zog es und schlug nach dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Und der Knecht hieß Malchus. Der Angriff mit dem Schwert auf den Knecht des hohen Priesters wurde in allen Evangelien wird der berichtet, wenn auch nicht so ausführlich wie bei Johannes, wie ich es gerade vorgelesen habe. Aber die Jünger hatten zwei Schwerter, das wurde weiter vorne erwähnt. Sie hatten zwei Schwerter dabei. Mindestens einen gab es noch, der mit seinem Schwert nicht ganz so schnell war wie Petrus. Und deswegen ist das auch durchaus, kann das alles sich gleichzeitig zugetragen haben, dass, so wie es Lukas schildert, sie auch noch gefragt haben: Herr, sollen wir nun mit dem Schwert reinschlagen? Das kann gleichzeitig gewesen sein. Nach einem kurzen Tumult hatten die einen Jesus ergriffen und dem Malchus fehlte ein Ohr. Aber Jesus erwies sich als souverän. Und dieses Detail berichtet uns Matthäus am ausführlichsten, wie Jesus nun darauf einging. Da sprach Jesus zu ihm, nämlich zu Petrus: Stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen. Oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten, dass er mir sogleich mehr als 12 Legionen Engeln schickte? Wie würde dann aber die Schrift erfüllt, dass es so geschehen muss? Johannes zitiert Jesus noch mit den Worten, soll ich den Kelch nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat? Aus diesen Sätzen erkennen wir, wie bewusst Jesus sein Los angenommen hat. Auch jetzt noch ist der Wille des Vaters sein oberstes Kriterium. Das ist ihm das Allerwichtigste. Anschließend rührte Jesus das Ohr des Knechtes an und heilte ihn. Das berichtet uns Lukas als Einziger. Welch einen großartigen Heiland wir doch haben. Auch in dieser für ihn bis dahin schwersten Stunde ist er sich selbst treu geblieben. Er hat selbst den Tod vor Augen und vergisst es nicht, den Feinden Gutes zu tun und hält einen von denen, die gerade dabei sind, ihn ans Messer zu liefern. Noch einmal spricht Jesus seine Gegner direkt an. So berichten alle außer Johannes. Und er sagt zu den Gegnern, ihr seid wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen ausgezogen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Jesus weist auf ihre Hinterhältigkeit hin. Wenn sie sich selbst ganz sicher gewesen wären, hätten sie es nicht nötig gehabt, ihn nachts wie einen Gangster aufzustöbern. Wenn sie eine Handhabe gegen ihn gehabt hätten, dann hätten sie das Licht der Öffentlichkeit nicht scheuen müssen. Aber sie hatten nichts gegen Jesus in der Hand. Und deshalb war dies ein Augenblick, der von den finsteren Mächten bestimmt wurde. Und Jesus sagt zu den Gegnern, es ist eure Stunde. Damit betrachtete er sie als zur Finsternis gehörig. Eure, nämlich die Stunde der Macht der Finsternis. Man kann sich vorstellen, dass die Gegner Jesu das nicht gern gehört haben. Es waren ja Pharisäer dabei, es war die Obrigkeit, die geistliche Obrigkeit dabei, die der Meinung waren, dass ja sie die sind, die von Gott einen Ehrenpreis erhalten müssten. Aber Jesus ordnete sie zu dem Reich der Finsternis. Das wird sicher die Atmosphäre reichlich aufgeheizt haben. Und so ist es da nicht verwunderlich, wenn nun die Jünger alle Reis ausnehmen. Markus berichtet, da verließen ihn alle und flohen. Ein Junger aber folgte ihm nach, der war mit einem Leinengewand bekleidet auf der bloßen Haut und sie griffen nach ihm. Er aber ließ das Gewand fahren und floh nackt davon. Es gab also erneut einen Tumult. Jesus hatten sie zu diesem Zeitpunkt schon fest im Griff. Er wäre ihnen aber auch sowieso nicht geflohen, denn er wusste, dass das der Kelch war, den der Vater ihm zu trinken verordnet hatte. Und die anderen aber, die sind abgehauen. Offensichtlich gelang das nicht allen so ganz reibungslos. Die Soldaten versuchten einige an der Flucht zu hindern. Sie griffen nach ihnen. Ich nehme an, sie haben sich aber nicht sehr intensiv bemüht. Keiner ist den Fliehenden nachgelaufen. Denn den sie ergreifen wollten, den hatten sie ja bereits. Dass einer der Jünger, nur um seine Haut zu retten, nackt fliehen musste, ist eigentlich nicht mehr als eine Randbemerkung in diesem ganzen Geschehen. Andererseits wird aber gerade durch diese Randbemerkung deutlich, welche Panik mittlerweile in den Jüngern aufgestiegen war. Das war keinem gleichgültig. Der sie durch viele Gefahren hindurch begleitet hatte, der sie in allen Gefahren immer sicher behütet hatte. Denken wir zum Beispiel an den Sturm auf den See Genezareth. Der ihn auch an diesem Abend und durch die ganze Nacht hindurch noch Sicherheit vermitteln konnte, obwohl er selbst doch so betrübt war. Der war nun gefangen genommen. Nun war aller Zusammenhalt weg. Bloße Panik bestimmte ihr Handeln. Das zeigt, dass es wirklich Jesus war, der die ganze Jüngerschaft zusammengehalten hat. Das kann man sogar ausweiten und auf uns übertragen. Es gilt bis zum heutigen Tag. Jesus ist es, der die Christenheit zusammenhält. Nicht irgendwelche Sympathien, nicht gemeinsame Aktionen. Jesus selbst ist es. Die Berichte enden bei Matthäus, Markus und Johannes mit der Überstellung Jesus in den Gewahrsam der Hohepriester. Am ausführlichsten hat das Johannes ausgeführt. Die Schar aber und ihre Anführer und die Knechte der Juden nahmen Jesus und banden ihn. Bis dahin hatten sie ihn wahrscheinlich nur so fest und dann haben sie ihn noch vollends gebunden und führten ihn zuerst zu Hannas, der war der Schwiegervater des Kaiaphas, der in jedem Jahr hoher Priester war. Damit bin ich am Ende meiner Rekonstruktion einer wirklich dramatischen Nacht. Und ich bin froh, dass es nicht nur eine, sondern vier Schilderungen gibt, die uns vorliegen und die alle wesentlichen Aspekte dieses Geschehens aus ein bisschen unterschiedlichen Sichten beleuchten und die dazu beigetragen haben, dass wir uns ein Bild von der Dramatik machen können, die in jener Nacht Jesus und die Jünger erlebt haben.